andere, weil sie sich fürchten, haben auch fürchten vor der Ansteckung. Das darf man nicht verurteilen. Wir gehören alle zusammen und jeder muss das entscheiden für sich. Wir haben Möglichkeiten über die Technik, auch wenn wir uns nicht besuchen können. Keiner muss alleine bleiben. Und wir sind im Gebet miteinander verbunden. Und das ist noch das Wichtigste. Deswegen lasst uns ruhig auch denken an die, die heute nicht hier sind. Auch in der Gemeinde ist das immer wieder wichtig, dass wir ins Gebet finden und auch im Gebet für unsere Geschwister da sind. Jesus, wir danken dir heute Morgen für deine Liebe, für deine Barmherzigkeit, dafür, dass du immer noch derselbe bist, dass wir auf dich vertrauen dürfen, dass wir uns auf dich verlassen dürfen. Dein Wort ist Ja und Amen und du änderst dich nicht. Und wir freuen uns, dass wir Gemeinschaft miteinander haben dürfen heute Morgen, auch wenn wir nicht so viele sind wie in anderen Zeiten, wo die Corona nicht war und wo sie irgendwann auch nicht mehr sein wird. Du bist mitten unter uns, du willst uns erquicken, du willst unsere Herzen ansprechen. Wir danken dir dafür. Und wir wollen an unsere Geschwister denken, die nicht hier sein können, aus welchen Gründen auch immer. Wir wollen sie im Gebet begleiten, ganz besonders Heidemarie, von der wir heute Morgen gehört haben. Das ist wahrlich keine einfache Sache, am Herzen gleich mehrere Probleme zu haben und die zu beseitigen. Aber wir dürfen dich bitten, dass du eingreifst, dass du die Hände der Ärzte führst, dass du Heidemarie wieder aufrichtest, dass wir sie wieder bei uns und unter uns haben dürfen, Gemeinschaft mit ihr. Segne sie jetzt im Krankenhaus, da wo sie ist. Und sei du auch bei allen anderen, die krank sind, die aus Gesundheitsgründen nicht mehr kommen können. Wir wollen sie nicht vergessen, wir wollen sie ehren, unsere Senioren, unsere alten Geschwister, die viele Jahre hier treu in der Gemeinde waren, treu gedient haben, treu gearbeitet haben. Ja, du kennst jeden Einzelnen und wir danken dir dafür, dass du auch für sie da bist, dass sie nicht verzagen müssen, wenn sie auch zu Hause sind. Du bist in ihrer Nähe, auch gerade bei denen, die alleine wohnen. Auch davon haben wir ja in der Gemeinde, dass sie nicht einsam sein müssen, dass sie wissen, sie können Gemeinschaft mit dir haben und sie können auch jederzeit jeden von uns anrufen zum Gespräch. Danke einfach für deine Liebe heute Morgen. Segne die Zeit, die wir miteinander haben. Öffne unsere Herzen, öffne unsere Ohren, dass wir hören und verstehen, was du uns zu sagen hast. Amen. Wir haben doch so einen liebenden Gott, einen barmherzigen Gott. Ich denke immer, naja, es sind nicht so viele zu sehen heute Morgen, aber ihr werdet es nicht glauben. Gestern kriegte ich schon eine Anfrage aus Rumänien. Wann kann ich die Predigt hören? Und das ist nicht nur eine einmalige Geschichte, das kommt immer wieder vor. Aus Deutschland, aus Bayern, von irgendwoher, aus Österreich fragen Leute, wann kann ich die Predigt hören, wo kann ich die Predigt hören, wenn wir nicht dabei sein wollen können. Ich weiß gar nicht, woher die Leute von uns in Lübeck wissen. Wir sind zwar im Internet, aber da sind 4 Milliarden Seiten inzwischen, dass die ausgerechnet auf unsere Seite kommen und uns fragen, wann können wir dabei sein, auch wenn wir weit weg sind, ist doch eine tolle Geschichte. Und auch heute wird es so sein, dass nach dem Gottesdienst die Predigt auch wieder im Internet steht und jeder, der sie hören möchte, kann das auch tun. Um Barmherzigkeit soll es heute Morgen gehen. Barmherzigkeit hat ja viele Facetten. Wir denken immer, Barmherzigkeit hat etwas damit zu tun, einzig und alleine, dass wir einander Liebesdienste tun. Aber manchmal ist es auch notwendig, ein klares Wort zu sagen, damit Menschen wirklich nicht wegkommen von Gott, dass man ihnen hilft, dass man ihnen Hilfsangebote macht, dass man aber in dem, was man sagt, immer freundlich bleibt, aber auch klar. Und das ist vielleicht nicht immer so einfach. Das Thema heute Morgen heißt hartherzig oder barmherzig. Ihr Lieben, ich fange mal mit einer kleinen Geschichte an. Ein Bauer hatte ein mageres Land zu beackern Nur ein Sohn, der ihm half und nur ein Pferd zum Pflügen. Eines Tages lief ihm das Pferd davon. Nachbarn kamen und bedauerten den Bauern ob seines Unglücks. Aber der Bauer blieb ruhig und sagte, woher wisst ihr, dass es Unglück ist? In der nächsten Woche kam das Pferd zurück und brachte 10 Wildpferde mit. Die Nachbarn kamen wieder und gratulierten ihm zu seinem Glück. In der nächsten, ja, wieder blieb der Bauer ruhig und sagte, woher wisst ihr, dass das Glück ist? Eine Woche später ritt sein Sohn auf einem der wilden Pferde und brach sich ein Bein. Nun konnte der Sohn dem Bauern nicht mehr helfen. Und die Nachbarn kamen und bedauerten sein Unglück. Und der Bauer fragte, woher wisst ihr, dass das Unglück ist? In der folgenden Woche brach ein Krieg aus und Soldaten kamen ins Tal, um junge Männer mitzunehmen. Den Bauernsohn nahmen sie nicht mit, der hatte nämlich ein Bein gebrochen. Was ist Glück und was ist Unglück? Es ist gut, wenn wir mal anfangen, darüber nachzudenken. Wenn wir denken, da ist passiert irgendwas Negatives, muss das nicht Unglück sein. Was ist sinnvolles Leben? Was ist gänzlich ohne Sinn? Worin ist es dran, wenn jemanden zu beglückwünschen und wann gilt ihm mein Mitleid? Ich habe gerade eben eine chinesische Parabel erzählt. Diese chinesische Parabel lässt uns ein wenig irritiert zurück, genauso wie es die Seligpreisungen tun sollten, die wir vorhin gehört haben. Denn wir sind vorbelastet und geprägt durch unsere Kuckuckwelt, durch Werbung und Medien, tausend und eine Quiz-Sendung, wie werde ich Millionär? Jeden Abend im Vorabendprogramm die Frage, was machen die Schönen und die Erfolgreichen? In den Zeitschriften bewundern wir die neuen oder alten Helden, wer gerade in ist oder out. Tief in uns, ob wir es wollen oder nicht, da haben wir so ein Ideal im Kopf, da geistern ganz bestimmte Werte durch unser Gemüt. Gesundheit und ewige Jugend, Schönheit und Reichtum, Erfolg und Aussehen. Noch dazu leben wir in einer Gesellschaft der Nimmersatten, der ewig Unzufriedenen. Das ist ja auch wichtig für unsere Wirtschaft, dass wir niemals genug kriegen, sondern immer auf der Suche nach dem sind, was wir nicht haben. Die Wirtschaft freut sich darüber. Wenn wir uns die 5 Seligpreisungen Jesu zuwenden, werden wir schnell spüren und immer wieder darauf stoßen, da gibt es einen scharfen Gegensatz zwischen der Rede Jesu und unserem Leben. Gerade deshalb sind diese Worte so anrührend, aber auch beunruhigend, tröstlich und verwirrend. Da werden die Armen selig gepriesen, die Leidtragenden, die Barmherzigen. Herzlichen Glückwunsch, sagt Jesus. Ja, er gratuliert denen, die in unserer Kultur out sind. Damit stellt Jesus alles auf den Kopf, was wir unter einem erfolgreichen Leben verstehen. Gleichzeitig öffnet er uns damit eine völlig neue Perspektive auf unser Leben, ganz egal, wie scheinbar katastrophal auch immer die Lebensumstände aussehen mögen. Heute also geht es um Barmherzigkeit. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen, heißt es in Matthäus 5, Vers 7. Gnade und Barmherzigkeit scheinen ausgestorbene Begriffe zu sein. Man muss erst erklären, wie sie aussehen, sich anfühlen, wo sie wachsen. Das ist so, wie wir früher Hahnklee und Sumpfdotterblumen neben wilden Margeriten gepflückt haben, um einen wunderschönen Wiesenstrauß zu Hause auf den Wohnzimmertisch zu stellen. Im Garten wuchsen Lupinen und Levkojen, Königskerze und Löwenmäulchen. Das haben wir übrigens mal gemacht in Unwissenheit. Ich habe mal im Garten eine Königskerze abgeschnitten und bei uns im Wohnzimmer in die Vase gestellt. Und wir haben verzweifelt danach gesucht, wieso das so stinkt. Heute müssen wir im botanischen Lexikon nachschauen, wie diese Blumen eigentlich aussehen. Und gehen wir in einen Blumenladen, werden die exotischen Blüten aneinander gesteckt. Strelitzien zum Beispiel künstlich verzehrt, mit Tropengrün, in Bast gebunden, in Plastik präsentiert. Wenn wir uns hier diese schönen Blumen angucken, das kannst ja nur du gewesen sein. Genauso wie drüben in unserem anderen Raum, wunderschön dekoriert. Ich habe gestaunt heute Morgen, als ich kam. Danke dafür. Das macht einen guten Eindruck, wenn man reinkommt und sowas Frisches sieht. Wer hat in letzter Zeit von Hahn, Klee und Sumpfdotterblume gehört? Habe ich gefragt. Und so ist es auch mit Gnade und Barmherzigkeit. Das sind wahrlich keine Modebegriffe. Wer will schon auf die Gnade und Barmherzigkeit eines anderen angewiesen sein? Welches Gericht lässt noch Gnade vor Recht ergehen? Und wo gibt's noch barmherzige Samariter? Bevor wir auf die Barmherzigkeit anderer angewiesen sind, im Pflegeheim vielleicht, möchten wir lieber vorher aus dem prallen Leben scheiden. Wenn es denn schon sein muss, dann nehmen wir Institutionen dafür in Anspruch, das Krankenhaus der barmherzigen Brüder. Vielleicht oder den Samariterdienst, Gnade und Barmherzigkeit werden unter dem Oberbegriff soziale Dienste geführt oder heißen womöglich Hartz IV, Arbeitslosenunterstützung oder Kriseninterventionsdienst. Nein, Gnade und Barmherzigkeit sind wahrlich keine Modebegriffe. Und doch geht es mir so wie bei dem Gedanken an jene Wiesensträuße, die wir als Kinder pflückten. Man wird warm bei diesem Wort Barmherzigkeit. Es spricht mein Herz an. Wenn ich es mir vorstelle, hat es eine gelb-orange-braune Farbe mit ein bisschen Grün dazwischen. Ich möchte tief seufzen, ausatmen, das Schwere loslassen. Und im Rücken fühle ich eine warme Hand, die mich hält und stützt. Ja, es wird mir warm ums Herz, wenn ich an erfahrene und erlebte Barmherzigkeit denke. Wann habt ihr in eurem Leben Barmherzigkeit erfahren? Und wie hat sich das angefühlt? Wenn der Mensch des Alten Testaments von Gottes Barmherzigkeit spricht, dann meinte er mit dem hebräischen Wort den Mutterschoß. Habt ihr das gewusst? Ein starkes Bild. Wie eine Mutter ihr Kind in ihrem Schoß wachsen und gedeihen lässt und es annimmt und so, wie sie es dort trägt, hält und tröstet, so ist Gottes Barmherzigkeit. Sie macht Leben möglich. Sie schenkt sich jedem Geschöpf. Sie nimmt es an wie die Mutter ihr Kind. Wenn von Jesus im Neuen Testament berichtet wird, dass er sich Menschen erbarmt, dann benutzt die Bibel oft ein griechisches Wort, das meint, in den Eingeweiden ergriffen sein. Die Eingeweide sind für den griechischen Menschen der Ort der verwundbaren Gefühle. Barmherzigkeit, barmherzig sein heißt dann, Jesus lässt dem anderen Menschen dort hineintreten, nahe kommen, wo er selbst ein verwundbarer Mensch ist. Und noch ein anderes Wort kennt das Neue Testament für barmherzig, nämlich Zärtlichkeit, Mitgefühl, Mitleid. Im Englischen Testament heißt es dann Compassion. Im Althochdeutschen gibt es den Begriff Armherzi, vom lateinischen Wort Misericordia. Miser heißt arm, elend und cor heißt Herz, barmherzig. Es meint also im ursprünglichen Wortsinn, armherzig ein Herz für die Armen haben. Und arm sind Leute nicht nur deshalb, weil sie vielleicht kein Geld haben, sondern auch ganz anderen Gründen. Es geht um die Haltung eines von Herzen kommenden Mitgefühls. Ich muss dabei an einen jungen Kollegen denken, den ich darin sehr bewundere. Es ist spät abends, ein Mann wird zu ihm gebracht, dessen Wohnung ist zwangsgeräumt. Er weiß nicht, wo er jetzt bleiben kann. Er ist verzweifelt, Schulden wie ein Berg überm Kopf. Der Mann voller Unsicherheit und Zögerlichkeit geht die Treppe hinauf und von oben kommt ihm mein Kollege entgegen, begrüßt ihn mit warmherzigen Worten, legt ihm die Hand beruhigend auf die Schulter, sieht ihm in die Augen und lädt ihn in seine Wohnung ein. Das alles ist Barmherzigkeit. Lohnt es sich da nicht näher hinzugucken, sich etwas abzugucken? Hören wir doch mal auf eine Geschichte aus dem Neuen Testament, die das deutlich macht. Wir finden sie in Matthäus 9, in den Versen 9 bis 13. Und da heißt es, als Jesus weiterging, sah er einen Mann namens Matthäus am Zoll sitzen und sagte zu ihm, folge mir nach. Da stand Matthäus auf und folgte ihm. Und als Jesus in seinem Haus beim Essen war, kamen viele Zöllner und Sünder und aßen zusammen mit ihm und seinen Jüngern. Als die Pharisäer das sahen, sagten sie zu seinen Jüngern, wie kann euer Meister zusammen mit Zöllnern und Sündern essen? Er hörte es und sagte, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Darum lernt, was es heißt, Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer. Denn ich bin gekommen, um die Sünden zu rufen, die Sünder zu rufen, nicht die Gerechten. Wenn Jesus dem Zöllner Matthäus bei seiner Arbeit begegnet, ereignet sich Barmherzigkeit. Und ihr kennt ja diese Zöllner, wie sie waren. Ne? Von Zachäus wissen wir das ganz besonders. Ne? Der hat immer ein bisschen mehr abgenommen und in die eigene Tasche gewirtschaftet. Und solchen Menschen begegnet Gott mit Barmherzigkeit. Aber er sagt nicht Schwamm drüber. Das tut er nicht. Jesus sieht den Menschen in seiner Not, in den Teufelskreisen, in denen er verstrickt ist, dass er für die römische Besatzungsmacht Zoll eintreibt von seinen Landsleuten. Aber er fragt nicht danach. Nicht nach der Geschichte seines Lebens. Nicht danach, was darin schiefgegangen und auch nicht nach dem, was gelungen ist. Jesus kommt und sieht und sagt in aller Ruhe und Klarheit, komm mit mir, du gehörst an meine Seite. So ist es allen ergangen, die Jesus angeredet, auf die er seine Hand gelegt hat, den Kranken, den in ihrer Ehe gescheiterten, den durch die Macht des Geldes Korrumpierten, sie alle erfahren, da ist einer, der nichts von uns will. Er appelliert nicht, er fordert nicht, er kommt uns nicht mit den üblichen Verhaltensweisen und vor allem er rechnet nicht auf und stellt keine Bedingungen. Er lädt zu sich ein, wird dein Gefährte. Man braucht gar nicht Angst zu haben, dass er dadurch die Fehler dieser Menschen gutheißt. Aber er schafft es, den Menschen nicht darauf festzulegen. Er sieht die Person, das im Mutterschoß Gottes gehaltene Geschöpf. Dem gilt seine Zärtlichkeit und seine Gemeinschaft. Da wird mir schmerzlich bewusst, welch anderer Ton, welch andere Haltung herrscht in unserem Land. Da wird man sehr wohl auf die Vergangenheit festgelegt. Warum man diese Entwicklung genommen hat, wird weniger geschaut. Jeder bekommt, was er verdient. Fördern und fordern. Leistung muss sich lohnen. Man kann nicht einfach die Hände aufhalten. Für seine Karriere muss man hart arbeiten. Wie ist es denn an den Arbeitsplätzen, in den Schulen, auch in unseren Familien? Mir scheint, wir stehen alle irgendwie unter großem Druck. Fehler werden bestraft. Das muss ja auch sein, sagt der Mensch von heute, damit der Mensch funktioniert. Man hat hohe, höchste Ansprüche an sich und andere. Die kann Mann oder Frau nur mit krampfhaften Rücken und zusammengebissenen Zähnen erfüllen. Was wir brauchen, ist Barmherzigkeit. Mit dieser Kraft hat Jesus geheilt. Nicht nur den Einzelnen. Mit dieser Kraft hat er auch die in gerechte und Sünder gespaltene Gesellschaft wieder vereint. Die Gerechten hielten die Gebote Gottes. Die sogenannten Sünder waren dazu nicht in der Lage. Sie mussten ja zum Überleben Geld verdienen, auf irgendeine Weise als Zöllner, als Prostituierte oder weil sie schlicht krank waren. Sie waren ein Teil der Gesellschaft, ein Teil der Gottesgemeinde. Aber die Gerechten hatten sie ausgeschlossen. Zu ihnen kommt Jesus mit Barmherzigkeit und setzt sich an ihren Tisch. Barmherzigkeit sollen die lernen, die meinen, zu den Guten zu gehören. Barmherzigkeit, die nicht auf das Alte festgelegt, sondern das Neue möglich macht. Schwestern und Brüder, ihr Lieben, wie lernt man Barmherzigkeit? Ich glaube, es beginnt mit der Zärtlichkeit zu sich selbst. Ich kann lernen, gut mit mir selbst umzugehen und nicht gegen mich zu wüten. Mich nicht mit Vorsätzen überfordern, sondern zunächst einmal ein Herz haben für mich, so wie ich geworden bin, ein Herz haben für das Schwache und das Verwundbare in mir. Ich glaube, und jeder von uns weiß, wie hartherzig wir uns selbst verurteilen können. Der unbarmherzige Richter in uns bestraft hart, wenn wir seinen Forderungen nicht entsprechen. Und damit sind wir beim Problem unseres Lebens. Das Leben war uns nicht wohlgesonnen, ungerecht, vielleicht brutal. Davon können wir uns nicht so einfach lösen. Wir schaffen es nicht aus eigener Kraft, aber es macht etwas mit mir. Was verursachen innere Schmerzen? Wir nutzen jede Gelegenheit, um den Druck in uns abzulassen. Wie geschieht das? Wir übertragen unsere eigene innere Zerrissenheit auf andere. Man muss gelegentlich direkt in Deckung gehen, wenn der Kessel hochgeht. Darauf erfolgt dann eine mehr oder weniger heftige Gegenwehr und trifft auf unsere innere Zerrissenheit. Plötzlich fühlen wir uns angegriffen. Was passiert? Vielleicht werden wir auf unsere christliche Unzulänglichkeit hingewiesen. So ein Kreislauf kann sich Jahre und Jahrzehnte lang hinziehen. Das Resultat ist Selbstzerstörung und Zerstörung von anderen. Wie können wir dieses Problem lösen? Zuerst brauchen wir wie die Pharisäer und Zöllner die Stimme des barmherzigen Jesus, die nicht urteilt, sondern uns an einen Tisch zum Feiern einlädt. Ein Freund hat in seiner Wohnung eine Christus-Ikone hängen, meistens mit Blumen davor. Er erzählt, immer wenn ich das Gefühl habe, mein innerer Richter macht mich nieder, dann suche ich diese Ecke meiner Wohnung auf und lass Gottes Barmherzigkeit zu mir sprechen. Wer so barmherzig mit sich umgeht, wer also Gottes Barmherzigkeit in Anspruch nimmt, dessen Auge hat die eigene Armut geschaut, dessen Herz hat die eigene Verkrampfung gespürt. Und das ist die Voraussetzung zur Veränderung. Dann kann man aufgerichtet werden. Das Herz wird entkrampft, die Tränen getrocknet. Nicht von Menschen, sondern von unserem Herrn selbst. Genau hier liegt das Problem. Wenn wir das nicht hinkriegen, dass wir unsere eigene innere Zerrissenheit problemlos unserem Erlöser ausliefern, dann ist es unmöglich, selbst ein barmherziges Herz zu bekommen. Um es auf einen kurzen Nenner zu bringen, Barmherzigkeit, nach der du dich so sehr sehnst, geht von dir selbst aus. Wenn du Jesus erlaubst, aus deiner inneren Zerrissenheit ein fleischliches Herz zu machen. Glaubt ihr etwa, wer das erlebt hat, dem könnte der andere, der ihm vor die Füße fällt, egal sein? Loslassen, ehrlich mit sich selbst werden und feste Entscheidungen treffen. Ein kranker Mensch kann sich nicht gesund reden und anderen nicht gesund begegnen. Da war doch noch was. Jawohl, die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Da liegt einer zusammengeschlagen, ausgeraubt, auf der Straße. Einige gehen vorüber, sie haben scheinbar nichts Wichtigeres zu tun. Aber einer bleibt stehen. Er sieht hin. Er nimmt sich Zeit. Er bückt sich. Er verbindet. Er tröstet. Hebt auf sein Lasttier. Stoppt seinen eigenen Terminplan. Und opfert einen Tag und greift dazu noch in den Geldbeutel. Er organisiert Hilfe. Stell dir vor, der Ausgeraubte hätte seinem Helfer angeschnauzt: Verschwinde und lass mich in Ruhe. Barmherzigkeit ist mehr als ein Gefühl, mehr als Mildtätigkeit, mehr als soziales Verhalten. Der oder die Barmherzige übernimmt Verantwortung für den, der Not leidet. Wenn derjenige das will, das setzt Einsicht voraus. Einsicht, dass das eigene Leben nicht auf der gleichen Linie mit Jesus ist. Der Hilfe annimmt, anstatt seine inneren Schmerzen zu verteidigen. Auf Dauer nimmt nur Gottes Barmherzigkeit einem Menschen die Lasten ab. Aber wer aus Gottes Barmherzigkeit lebt, wen Worte wie Gnade und Barmherzigkeit an einem wunderschönen Sommerblumenstrauß denken lassen, der kann gar nicht anders. Dessen Herz wird weit werden, weich, mitleidvoll, zärtlich, einfühlsam. Darum kann man bitten, dafür kann man beten, das kann man einüben. Ich habe dessen neulich schon mal erzählt. Wir hatten in Mülhus einen Bruder, der war Hausmeister. Vor seiner radikalen Lebensübergabe war der hartherzig und gewalttätig. Wenn in den Häusern, für die er zuständig war, Streitereien waren, dann lief er hin und verprügelte die Streithähne. Aus seiner eigenen inneren Zerrissenheit heraus. Das ist das, was wir untereinander auch erleben können. Vielleicht gibt es nicht unbedingt mit der Faust, aber es gibt. Aber als Jesus an sein Inneres herandurfte von diesem Hausmeister, wandelte er sich zu einem liebevollen, barmherzigen Mann, wie ich selten einen erlebt habe. Der hat Menschen für Jesus gewonnen. Und so sehe ich uns als Gemeinde Gottes, als Gemeinde Jesu in der Welt, als Haus der Barmherzigkeit, in dem das Verwundete in uns selbst und die Verwundeten um mich und die Verwundungen der Welt offen, dass wir sie offen erleben dürfen. Eine Heimat, ein Platz am Tisch und ein zärtliches Herz, eben Barmherzigkeit. Und Barmherzigkeit bedeutet nicht, dass wir irgendwas unter den Tisch kehren. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Amen. Herr Jesus, hab Dank für das Wort heute Morgen. Wir brauchen es. Wir brauchen es. Wir brauchen nicht raus in die Welt gucken. Wir brauchen es auch in unserer Gemeinschaft, untereinander klar zu sein, freundlich zu sein, aber das, was gesagt werden muss, nicht zu verschweigen, um uns selbst und dem anderen zu helfen. Dass wir das nicht aus eigener Kraft können, das wissen wir, aber wir dürfen dich bitten und du wirst es tun. Du wirst uns verändern und durch unsere Veränderung, wenn wir sie leben nach deinem Wort, werden sich andere verändern und auch nach deinem Wort leben. Wir danken dir für dein Wort, für den Hinweis heute Morgen, wie das mit Barmherzigkeit oder auch mit Hartherzigkeit aussieht. Danke für deine Liebe zu uns. Danke für deine Gnade, für dein herzliches Erbarmen, in dem wir jeden Tag neu leben dürfen. Amen. Amen.